Also Männer, wir sind live drauf jetzt, ja. Gell?
Wenn er da steht.
Du?
Ich bin auch live. Ich trinke jetzt erstmal nichts. Ich muss erstmal reinkommen und dann trinke ich ein bisschen Wein. Aber alle Zuhörer da draußen, willkommen zu unserer Podcast-Folge. Hier heute live aus dem BMW-Park. Wir sind nicht alleine. Wir haben 150 Gäste, beziehungsweise wir sind Gäste heute beim Main Event des Business Circle Events hier im BMW-Park. Was uns natürlich riesig freut, euch alle hier begrüßen zu dürfen. Gebt euch mal selbst einen dicken Applaus für. Unsere Besucherinnen und Besucher haben natürlich auch schon fleißig Fragen aufgeschrieben, die wir versuchen natürlich alle zu beantworten oder beziehungsweise Marco die Fragen zu stellen. Aber versprechen können wir nicht, ob er jede auch ordentlich beantwortet, weil da sind schon auch richtig spannende Fragen dabei. Wir haben schon mal reingelunzt. Und ich habe schon vorweggenommen, wir haben natürlich den idealen Gast heute bei uns für so ein Event, den Geschäftsführer, Doublesieger, Marco Pesic. Servus, Marco.
Servus, servus.
Wir haben seit 2019 endlich wieder den Meistertitel nach München geholt. Du bist in Berlin, wie ich gehört habe, im Leonardo Hotel am Alexanderplatz aufgewacht. Was ging dir durch den Kopf oder hat der Kopf noch zu sehr geschmerzt am nächsten Tag?
Nee, ich war einer der Ersten, die abgehauen sind. Okay. Wirklich, wirklich.
Wohin? Wohin ist
die Frage? Nach Hause. Ah. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Nils und den Niklas Wimberg mitgenommen. Wir sind dann zum Rosenthaler Platz. Gibt es den besten Döner der Stadt, meiner Meinung nach.
Kenne ich.
Habe einen Döner gegessen, dann bin ich zu Fuß zum Leonardo Royal am Alexanderplatz gelaufen und bin ins Bett, bin gleich eingeschlafen. Muss um 2 Uhr gewesen sein. Einige habe ich getroffen, die nach Hause gekommen sind, als ich aufgestanden bin. Das heißt, es gab einige, die ein bisschen länger unterwegs waren. Aber ich war platt, ich war leer, es war anstrengend. Diese 2 Spiele in Berlin, der Tag dazwischen hat sehr an der Kraft gelaugt. Es war für mich genug. Also das Erste, was mir... Was war die Frage?
Was dir in den Kopf gekommen ist, die Bilder, irgendein Bild oder?
Endlich ist es vorbei. Und wir haben 2 Titel. Ja, endlich haben wir die 2 Titel, das meine ich. Ja. Endlich ist es vorbei, wir haben 2 Titel. Ja.
Du hast angesprochen, dass du gelaufen bist. Wer dich kennt, der weiß, du läufst viel. Ja. Ja, also im Schnitt. Geschlendert.
Geschlendert, ja.
25.000 Schritte am Tag ist so dein Schnitt. Ja. Die Frage für das dritte Finale, insbesondere, hast du es angesprochen, warst du da auch physisch am Limit? Also warst du einfach
beim dritten Finale oder beim vierten Finale?
Drittes und dann das vierte, aber auch diese Tage dazwischen. Einfach.
Ja, es war wie soll ich das erklären? Es ist halt eine lange Saison. In der Saison passieren viele Sachen. Es sind viele Projekte, die gleichzeitig laufen. Und dann kommt es halt so, wie es sein soll, auch zum Höhepunkt in Berlin. Und eine Sache war klar, dass wir die Meisterschaft in Berlin holen. Das war für mich klar nach der Niederlage Niederlagespiel 2. Ich habe dann gleich gesagt, wir verlieren kein Spiel mehr. Aber so wie die Spiele verlaufen sind, war das schon, das war verrückt, 10 Punkte vorne und dann auf einmal ist es unentschieden und dann, ich glaube, der Carsten trifft diesen Dreier und dann im Spiel 4 bist du 1,40 vor Schluss mit 14 Punkte vorne und die haben da einen Schuss zum Sieg. Das ist ja alles Wahnsinn. Aber so ist halt Sport und es war interessant, aber es hat wirklich Kraft gekostet. Obwohl man, weißt du, wenn als Spieler, wenn du spielst, ich meine, du weißt es, dann spielst du halt und dann kannst du halt mal irgendein mitgeben oder wirfst dich nach dem Ball oder du triffst nicht und dann streitest du dich mit den Trainern oder Mitspielern. Du kriegst das ja alles gar nicht mit. In meiner Funktion ist es ja eine Qual und deswegen ist es ein bisschen schwer gewesen.
83 Spiele hatten wir dieses Jahr. Das ist genau ein Spiel mehr, als die durchschnittliche NBA-Mannschaft hat, wenn sie nicht in die Playoffs kommen. Das ist eine Menge Holz. Vlado Lucic hat gesagt, das war seine härteste Saison in der Karriere. War das für dich? Du hast 10 Meisterschaften. Bitte kurzen Applaus für 10 Meisterschaften. Als Spieler, als Funktionär. War das deine, dieser 10. Meistertitel, war das der anstrengendste?
Ja, also es war ähnlich 2014, wo wir die erste Meisterschaft der Neuzeit gewonnen haben, also mit Steffen als Kapitän. Es war ähnlich, weil es klar war, du musst in dieser Saison Meister werden. Ich meine, Steffen, du erinnerst dich, es war eine, wir haben ja vor kurzem eine 10-Jahres-Feier gehabt und dann habe ich, ich schreibe ja immer alles, ne? Ich habe, weiß nicht, 30, 40 Notizblöcke. ich schreibe ja jeden Tag was mit und dann habe ich die rausgeholt, als wir diese Feier hatten am Freitag vor dem ersten Ludwigsburg-Spiel und da wird einem klar, was eigentlich in dieser Saison passiert ist. Aber das war ein Stückchen höher, weil wir natürlich, oder ein Stückchen schwieriger, weil man muss auch ehrlich sagen, man wird auch älter. Ja, also man wird ja auch älter. Man ist jetzt nicht mehr, weiß nicht, was war ich da, 37 oder 36 und, sondern man hat auch ein paar Jahre hinter sich. Aber wir haben uns ja den Druck selbst auferlegt. Also wir wollen unbedingt als Meister in die SAP-Garden, wir wollten unbedingt dieses Top 4 haben. Ich meine, was das für Kraft gekostet hat oder was die Mitarbeiter da geleistet haben in einer kurzen Zeit. Wir haben ja eigentlich mit den Weihnachtsferien, ich meine, du hast ja auch ganz hart daran gearbeitet, ich glaube 8 Wochen gehabt, das alles auf die Beine zu setzen. Und dann gewinnst du das. Also es sind so viele Sachen, die man von außen vielleicht nicht so wahrnimmt. Dann wird der SAP-Garden organisiert und also es sind viele Sachen, die passieren. Und wenn das dann mal, ich muss ehrlich sagen, eine Minute vor Schluss des Spiels bin ich ja rausgegangen. Ich war ja weg. Und dann bin ich da rumgelaufen, wenn das Spiel vorbei war, immer noch draußen. Und dann schreibt mir meine Frau, wo bist du eigentlich? Und Adrian ruft an, wo bist du? Ich sage, ich komm gleich. Also es war schon anstrengend, aber es war schön.
Ja. Und was steht jetzt in der Klatte drin, in deinem Buch? Was steht da jetzt drin nach der Saison? Ist der Beitrag schon?
Ja, also ich schreibe ja immer. Vielleicht schreibe ich irgendwann ein Buch, mal schauen.
Okay.
Wird interessant, wenn ich schreibe.
So, also ein oder anderen Spieler auch
gefährlich. Für den einen oder anderen Spieler gefährlich, ja.
Aber Jens hat es angesprochen, du hast 10 Titel, also nicht nur als Spieler, sondern natürlich auch als Manager oder Funktionär. Aber unter uns als Spieler ist schon geiler?
Nein. Als Spieler ist es nicht. Als Spieler, du spielst und dann gehst du in den Sommer und spielst Nationalmannschaft, dann kommt die nächste Saison. Die Verantwortung, die du als Spieler trägst, ist eine ganz andere, als wenn du jetzt sind die Umstände, dass ich jetzt Geschäftsführer hier bin. Die Verantwortung, die du trägst, ist ja nicht nur für Carsten Edwards und für Andy Obst, sondern auch für euch beide und für die Mitarbeiter und für den Verein. Die Verantwortung ist viel größer. Und es ist viel, viel schöner, in dieser Position was zu gewinnen. Aber bis du es gewonnen hast, ist es deutlich, deutlich anstrengender als Spieler. Weil Spieler, du kommst zum Training, duscht halt, gehst nach Hause, spielst, duscht und so weiter. Dich interessiert eigentlich gar nicht so viel, was drumherum passiert, ob die Halle voll ist und die Sponsoren zufrieden sind, ob Business Circle läuft, keine Ahnung, ist die Reise jetzt nach Istanbul organisiert und nicht, dass ich das alles mache, aber es ist schon so, dass die Verantwortung am Schluss, wenn etwas schief ist, liegt ja bei mir und deshalb rede ich zu lang.
Nein,
weil ihr macht mir Unterbrechung. Weil der Andreas Burkhardt hat sicher gesagt, ich soll nicht so viel labern.
Nein, du bist
aber wenn labern, ihr mich schon hier habt, dann labern wir halt.
Sorry. Also. Aber wo hast du deine ganzen Medaillen zu Hause?
Ich habe nur die erste.
Die erste?
Ich habe die erste Alba. Meisterschaft. 97, den ersten Pokal. 97 und die Nationalmannschaftsmedaillen. Alles andere. Ich habe ja meine, ich sag's ja nicht wem, meine Medaille vom Freitag habe ich ja geschenkt. Habe ich verschenkt. Aha. Ich sage nicht an wen. Die erste zählt. Also die erste ist die wichtige und danach zählt man halt.
Ja, witzige Geschichte dazu. Ich war als Experte bei Magenta Sport bei der WM und ich setze mich da so in den Raum, dann sehe ich auf dem Tisch liegen 2 Medaillen. Dann waren das deine Medaillen, die du da vergessen hast.
Ja, die haben mich gefragt. Es war schlimm. Gott sei Dank, ich habe die wieder. Die sind jetzt bei mir im Büro. Aber die 2 Medaillen, die sind heilig. Eigentlich gehören die in Safe. Die Nationalmannschaft. Ja.
Das Double überstrahlt alles. Man gewinnt das letzte Saisonspiel. Aber die Euroleague-Saison müssen wir natürlich auch noch rekapitulieren. Extrem häufig ausverkauft gewesen, brutale Stimmung hier gehabt. Aber am Ende stehen 13 Siege, in Anführungszeichen nur, auch knappe Niederlagen. Ordne für uns mal diese Spielzeit in der Euroleague ein, bitte.
Die Luft in der Euroleague ist sehr, sehr dünn. Ja. Also es ist, also wenn man jetzt sieht, was alles passiert, das ist sehr, sehr dünn.
Aber du hast angesprochen, die großen Namen in der Euroleague, die legen jetzt schon wieder los auf dem Spielermarkt. Lorenzo Brown von Maccabi bei Panathinaikos für, glaube ich, 2 Millionen im Jahr.
Netto.
Netto. Ja, netto, muss man sagen. In der NBA verdient man brutto, ne?
Ja gut, das ist ja netto.
Ja, eben. Aber also wie,
für dich mal 2. Mal 2,2 in Deutschland.
Ich habe es leider kennengelernt.
Ja. Du kennst es, ne?
Die gute, die du hast mit dem Bruttovertrag ausgehandelt.
Als wir verhandelt haben, ich sage, Steffen, du verdienst so, sagt er, super. Ich sage, es ist brutto. Ist nicht das, was du bekommst, es ist brutto. Weil als Spieler denkt man immer, was bekomme ich netto?
Ja, klar.
Das sieht ja gar nicht, was das brutto kostet. Weil also, so. Und dann hat er gesagt, wie brutto? Ja, die Hälfte musst du abziehen. Geht halt, ja.
Ja, das ist ein harter, steiniger Weg.
Vater Staat hat sich bedankt.
Aber lass uns zurückgehen. Wie will der Bayern mithalten? Also die großen Namen, die 2-Millionen-Euro-Deals, die können Bayern, glaube ich, nicht stemmen in der Zukunft. Wie siehst du den mittelfristigen, langfristigen Weg der Bayern, um trotzdem wettbewerbsfähig zu bleiben?
Also das ist ja immer, auch das ist Frage der Perspektive und Frage der Zielsetzung. Also natürlich können wir jetzt auch Lorenzo Brown unterschreiben, aber dann kann ich keinen mehr unterschreiben. Das ist nicht die, also, oder wir könnten dann keinen mehr unterschreiben auf dem Niveau, weil wenn du ein Lorenzo Brown oder ein Lucas oder ein
Mike James
oder ein Nunn und solche Leute unterschreibst, das geht. Das Problem ist aber, dass diese Leute auch verlangen, dass der Supporting Cast um die herum auch eine gewisse Qualität hat, sonst bringt ja so ein Spieler nicht. Also, aber die Spieler verlangen ja selbst, okay, mit wem spiele ich? Die erste Frage ist, alles gut, Geld passt, aber mit wem spiele ich? Mhm. Und dieser Supporting Cast ist, ich sage immer, ist ein Luxus, den man sich leisten kann. Also man muss sich leisten können, den Vildoza als dritten Aufbauspieler auf der Bank zu lassen, der ähnlich viel verdient wie Lorenzo Brown, und der spielt halt wenig. Und deshalb muss man wegkommen, meine Meinung ist, deshalb muss man wegkommen davon, okay, was macht der, sondern was ist unsere Philosophie, wie wollen wir das machen? Und ein Teil dieser Philosophie muss sein, dass wir das, was wir von 2021er Mannschaft und auch von der 2021-22er Mannschaft, wo wir auch knapp gegen Barcelona gescheitert sind im fünften Spiel, das muss eigentlich die Identität dieser Mannschaft in der Euroleague sein. Vielleicht auch, ich weiß, Bayern München tut sich schwer damit, auch mal Underdog zu sein, aber Underdog zu sein und mal anzugreifen und zu riskieren und mal Fehler zu machen, aber wir müssen gegen Bayern spielen, wie schlagen wir die? Das müssen wir irgendwie wieder hinbekommen und da liegt es nicht nur am Namen der Spieler.
Ist Nick Weiler-Bepp ein gutes Beispiel dafür, weil er hat sich ja überragend entwickelt, zu einem Euroleague-Topspieler entwickelt. Mhm. Ich glaube, das kann schon auch der Weg der Bayern sein, solche Spieler zu finden.
Ja, nicht nur finden, sondern halten, weil Kontinuität kostet ja auch viel Geld. Also ich meine, ihr seid alle erfolgreiche Geschäftsleute und führt Firmen und arbeitet für erfolgreiche Firmen. Und die Mitarbeiter, die gut sind, die zu halten, die kosten natürlich immer mehr Geld. Und da muss man sich halt entscheiden, irgendwann geht man da mit oder baut man jemanden Neuen auf. Und das ist immer die Herausforderung, aber es gibt so Spieler wie Lucic, die sind unersetzbar und da muss man halt ein bisschen mehr zahlen, als man es für möglich hält. Nick Weiler-Bepp ist auch so einer.
Paul Zipser.
Paul Zipser leider mit seiner Geschichte, aber wir haben uns mit ihm geeinigt, aber nicht unterschrieben vor seiner Geschichte. Aber trotzdem den Vertrag unterschrieben, weil wir uns zu seinem Wort stehen. Aber es gibt so Spieler, die sind unersetzbar für die Identität des Vereins. Andi Obst ist einer, Lucic ist einer, Nick ist einer, ich meine mittlerweile Nils Giffey auch, die sich wirklich mit dem Verein identifizieren. Und drumherum muss man dann irgendeine Atmosphäre bauen, dass nächstes Jahr der SAP-Garden und in der Bundesliga der BMW-Park eine Festung ist, wo man sich wirklich strecken muss, um dort zu gewinnen. Und an dieser Stelle muss man sagen, weil das, was die Leute aus dem Ticketing und aus dem Sales und Marketing gemacht haben, wir waren 28 Mal ausverkauft diese Saison. Es ist ja, also eigentlich war vor, wo wir noch in Pandemie waren, sowieso nicht dran zu denken, aber wir waren ja mal froh vor 3, 4 Jahren oder 5 Jahren, wenn wir 10 ausverkaufte Spieler haben. Ja. Das heißt, irgendwas passiert momentan in der Stadt. Wir werden langsam, auch München, ich sage immer, München wird immer eine Fußballstadt bleiben, aber Basketball hat sich etabliert und kommt an bei den Leuten.
Es sind schon 3000 Dauerkarten verkauft. Wir werden darüber auch sprechen. Lass uns noch einen Dreh Richtung Euroleague und Richtung Financial Fair Play machen. Die Euroleague hat da was angekündigt. Kann ein Financial Fair Play, kann das ein Hebel sein? Möchtest du schon grob was dazu sagen? Weil Stand jetzt haben wir eine europäische Basketballlandschaft, die durchaus subventioniert wird von möglicherweise einzelnen Leuten oder einzelnen Unternehmen.
Ja, Financial Fairplay und es wäre gut, wenn es eins geben würde. Es wäre auch gut, wenn es einen Salary Cap gibt, der dich von unten und von oben absichert. Und natürlich, wenn es einen Soft Salary Cap gibt, wo es einen Luxury Tax gibt, das heißt, die Leute, die dann mehr, also die Vereine, die mehr ausgeben, als die sollen, müssen halt eine Strafe zahlen. Ich meine, wir leben in der EU, wir leben nicht in der NBA, wir leben nicht in einem Staat, sondern wir spielen ja in 13 verschiedenen Ländern und nicht alle sind in der EU. Das darf man nicht wissen, das darf man nicht vergessen, und das alles in ein System zu koordinieren, da muss man auch ein bisschen Verständnis haben, dass das nicht möglich ist. Ein NBA ist alle NBA, NHL, und wie heißt denn Baseball, MLB und die MLS auch, ist ja ein Land, und da ist das zu regulieren, ist ganz einfach. In Europa ist es natürlich schwer. Steuersysteme sind, also für mich wäre es am einfachsten, wenn wir alle zahlen dieselben Steuern, dann wären wir ziemlich weit oben, glauben wir das. Da wäre kein Problem. Aber weißt du, das ist auch ein Kampf gegen Windmühlen. Es macht keinen Sinn, wenn die Juli das reguliert, super. Wenn die es nicht reguliert, müssen wir einen Weg finden, damit klarzukommen. Ja.
Fairplay hin oder Fairplay her, wir sind uns sicher, dass wir nächstes Jahr die Playoffs angreifen in der Euroleague. Das ist das große Ziel.
Arbeitest du für die Presse oder was?
Ich bin, ja gleich hier, ich bin bestens gebrieft von Abu.
Ja, Andreas Burkhardt.
Ja. Ja, schauen wir mal.
Schauen wir mal, das ist eine tolle Aussage, wie Fußballer.
Ja, schauen wir mal.
Wir haben den Pokal gewonnen, die Hauptrunde als Erster abgeschlossen. Wie wichtig ist es gerade für die Euroleague-Teams, eine gesunde Mannschaft zu haben? Ich meine, wir haben es in den letzten Jahren, hatten wir viel mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Dieses Jahr sind wir einigermaßen gut durchgekommen. Am Ende waren alle Spieler fit. Wie wichtig ist das für eine gerade Euroleague-Mannschaft?
Ich habe beim Saisonabschluss am Sonntag, habe ich mich wirklich herzlich bedankt bei unseren Physios und bei unseren Ärzten und auch bei unserem Athletiktrainer. Die, weißt du, in unserer Zeit hat man ja mehr trainiert und weniger gespielt, und jetzt spielt man mehr und trainiert weniger. Und da spielen natürlich Athletiktrainer eine riesengroße, also viel größere Rolle, als sie es vor 10 oder 15 Jahren getan haben. Ich habe vor 21 Jahren aufgehört. Also in der Zeit hat das überhaupt, haben die Athletiktrainer halt ein bisschen Konditionstraining gemacht.
Wenn man einen hatte,
genau. Und wir haben dieses Jahr noch einen zusätzlichen Profi-Physio mehr gehabt. Das heißt, wir haben drei Ärzte, wir haben einen überragenden Internisten, und die haben wirklich einen herausragenden Job gemacht, die Mannschaft fit zu halten. Also die Verletzung, die Nick hatte, ich glaube, zwei Spiele vor Saisonende ist eigentlich eine Verletzung, mit der du die Saison beendet hast. Aber die sind ruhig geblieben, haben gut behandelt, haben das richtig dosiert, und bei Francisco auch. Der konnte eigentlich gar nicht spielen, aber die Spieler und die medizinische Abteilung haben das super hinbekommen. Und ich glaube, dass wir da Nummer eins in Europa sind, was es das angeht. Da bin ich mir hundertprozentig, und das bedeutet ja auch was. Also Nummer eins in Europa, was ist dieses also Logistik um die Mannschaft herum. Ich glaube nicht, dass es da einen besseren Verein gibt.
Ordne für uns mal bitte die Entwicklung der Bundesliga ein, wenn wir da einen Blick drauf werfen. Bundesliga-Entwicklung nach dem WM-Triumph dieses eine Jahr. Wie hat sich das in deinen Augen entwickelt? Wir wissen, dass die Hallen voll sind.
Ein schwieriges Thema. Es ist für mich ein schwieriges Thema, jetzt hier mit dir darüber zu sprechen. Das weißt du ganz, das weißt du ganz genau, weil es ist fast gar nichts gemacht worden aus dem Thema, finde ich. Also weder vom Deutschen Basketballbund noch von der Liga, muss man ganz klar sagen.
Wir haben was gemacht.
Nein, aber die Vereine haben sich wirklich Mühe gegeben. Ich will nicht über uns sprechen, ich glaube, die Zahlen sprechen für uns und das, was wir gemacht haben. Lass uns nicht über uns sprechen. Aber
gibt es da irgendwas, was du dir erwünscht hättest von der Liga?
Von beiden, vom Verband und von der Liga, eine Zusammenarbeit. Also wir wissen jetzt, wenn der Gordi jetzt zum Spiel kommt, da weißt du, der Bundestrainer ist da, der Weltmeister geworden ist. Aber wenn du jetzt die Leute hier fragst, wer sind die 12 Weltmeister, ich glaube nicht, dass man alle Spiele aufzählen kann. Ja, du kannst auch die Griechen aufzählen und die wahrscheinlich die holländische Nationalmannschaft im Basketball kannst du auch aufzählen. Aber du wirst diese Spieler nicht aufzählen können.
Müssen die Spieler da auch ein bisschen was mehr tun
vielleicht? Ja, aber die Spieler sind Spieler. Tu doch nicht so, als wenn du niemals in deinem Leben Spieler warst. Also die Spieler werden die Weltmeisterschaft, gehen zum Verein, der Alltag geht weiter.
Müssen die Agenten dann den Spieler...
Ja, und die Agenten kassieren ihr Geld und dann melden sie sich bis zum nächsten Vertrag nicht. Das ist halt, aber es geht ja um den deutschen Basketball. Und der deutsche Basketball hat ein Asset, wie zum Beispiel diese Weltmeisterschaft, einfach so hergegeben. Und ich höre ja von denen, die nicht so viel arbeiten im deutschen Basketball, der Pesic denkt, er ist jetzt der Messias des deutschen Basketballs. Sie sollen denken, was sie wollen. Meine Verpflichtung ist dem deutschen Basketball gegenüber. Und das, was ich glaube, was dieses Jahr aus der Weltmeisterschaft und den Weltmeistern gemacht worden ist, ist wieder eine verpasste Chance. Mhm. Weil wenn man sieht, was in den Hallen los ist, also ich rede bei uns, was bei uns los ist, hat natürlich was mit der Weltmeisterschaft zu tun, hat natürlich was mit den drei Weltmeistern. Oder drei Weltmeister, jetzt ist Nick auch natürlich Bronze natürlich hat das was damit zu tun. Was für einen Zulauf wir hatten, vor allem beim Mädchenbasketball momentan, im Jugendabteilung. Und nicht nur wir, Steffen, das weißt du. Die ganzen Münchner Vereine im Jugendbasketball. Das ist der absolute Wahnsinn. So, aber die Liga besteht zwar aus 18 Bundesliga-Vereinen, aber, und dann was? Und ich glaube, da hat man nicht genug gemacht. Wenn man ganz ehrlich ist, und das, obwohl es den einen oder anderen stört, dass ich das sage, aber das ist mir egal.
Ja gut, aber...
Matthias Sammer hat mir mal gesagt, dass man im Gefühl des vermeintlichen Sieges die größten Fehler macht. Und das ist keiner, den ich gerade gemacht habe. Ja. Weil den habe ich auch gesagt, als wir nicht gewonnen haben, nur dass wir uns verstehen.
Ja, dafür sind wir da, damit
du deine Meinung... Der Fehler wäre zum Beispiel, als Steffen mich gefragt hat, spielen wir nächstes Jahr Playoffs? Ich sage, ja, hundertprozentig spielen wir Playoffs. Das wäre aus einer gewissen Euphorie passiert. Das habe ich nicht gemacht. Aber wenn wir über den deutschen Basketball sprechen und die Möglichkeiten, den er hat, da werde ich nicht meinen Mund halten, egal ob es jemand stört oder nicht.
Deutscher Basketball ist ja auch natürlich unsere Nachwuchsspieler. Wir haben einen super Spieler mit Ivan Karchenkov, der sehr gut aufgespielt hat in der Jugend, aber natürlich auch hier auf dem Profiparkett. Wie ist er so ein Stück weit auch eine Blaupause für den Nachwuchs, der ja vor der Saison neu aufgestellt wurde mit Muki Mutapcic?
Ja, also erstmal hatten wir, ich kann mich erinnern, Richard Freudenberg, der mit 15 oder 16 sein erstes Spiel gespielt hat. Wir haben Daniel Meyer, der mit 17 hier Bundesliga gespielt hat, sich leider schwer verletzt hat. Wir haben Karim Jallo, der bei uns aufgewachsen ist. Die Jungs müssen spielen. Und nicht nur spielen, sondern die müssen ja auch verstehen, sich bei Bayern München durchzusetzen. Wenn du dich bei Bayern München durchgesetzt hast, dann hast du dich durchgesetzt. Und das, was Ivan über Jahre macht, der ist ja als 12-Jähriger zu uns gekommen, glaube ich, oder 11-Jähriger, er wird jetzt 18.
Die ganze Zeit in der Halle.
Genau, mit 18, er wird jetzt 18, ne? Ivan ist immer noch 17.
2006 geboren.
Ne? 2006.
Der wird 18. Oder er ist 18 geworden. Ich glaube, der Führerschein macht
er gerade. Nee, er darf nur mit seinem Vater fahren. Ja. Ist er dann 18?
Nee,
17. Dann ist er 17. Ja. Also er ist noch 17. Wie viel der trainiert hat und wie er kämpft und wie er in Trainingseinheiten, ich meine, du schaust ja viele Trainingseinheiten an, aber dann trotzdem geht er in die Pro B und die 19 und lässt jetzt nicht den dicken Chef da hängen, weil er... Und das ist für uns ein Jahrzehnttalent und deswegen wird er seine Chance bekommen. Deswegen haben wir seinen Vertrag, glaube ich, in den nächsten 3-4 Jahre verlängert.
Ja, der Junge hat es verdient. Ich weiß noch, wie wir ihn gesehen haben. Da war er, glaube ich, 10 Jahre. Er hat in der Halbzeit ein bisschen gedattelt und wie so, wow, der Typ, das wird einer.
Du damals schon sehen. Dass, ja.
Der ist auch immer noch nach jedem Training da. Wir hatten es in der Halbzeitansprache oder in der Kabinenansprache. Der Ivan ist nach jedem Training noch eine Stunde da.
Mindestens.
Der wirft noch. Mindestens. Der wirft noch zusammen mit Devin Booker. Dann gibt es den einen oder anderen Spruch, aber ganz viele Würfe, wo sie gegeneinander gehen.
Ja, ja. Ivan kann natürlich nicht alleine spielen nächstes Jahr. Und wir sind noch früh dran, es ist Mitte Juni. Wie sieht da jetzt so ein Sommer aus für dich und für Daniele Baiesi, der sich ja da, oder ihr kümmert euch um die Mannschaft im nächsten Jahr, klingelt da das Telefon permanent, Agenten rufen an, schicken Scouting-Videos, oder?
Ja, das ist nicht so. Also die, natürlich meldet sich der eine oder andere, der sich lange nicht gemeldet hat, aber nochmal. Aber man ist ja eigentlich über das ganze Jahr im Kontakt, also verändert sich nicht viel, muss ich ganz ehrlich sein. Nicht, dass es, natürlich musst du da die eine oder andere Entscheidung treffen, die du während der Saison jetzt nicht treffen musst. Da verändert sich was, da verändert sich sicher was. Man muss ein bisschen konzentrierter sein, wenn man brutto und netto rechnet. wenn man brutto und netto rechnet, muss man ein bisschen konzentrierter sein. Aber es ist jetzt nicht, es ist ja eine Phase, wo du Entscheidungen treffen musst, und deswegen ist es eine größere Herausforderung, aber der Kontakt und Telefon klingelt, ist ziemlich stabil.
Aber wie sieht es dann aus? Also du sitzt mit Daniele, mit Pablo Laso wahrscheinlich zusammen, ihr diskutiert Spieler, basteln irgendwelche Excel-Tabellen, Do-or-Don'ts, I don't know, vielleicht die Fans und Zuschauer hier ein bisschen mitnehmen, was so im Sommer passiert?
Also wir haben eine klare Vorstellung, wer diesen Verein weiterbringen kann von den Spielern, die da sind. Und wie ich schon gesagt habe, die Herausforderung ist ja auch, eine gewisse Kontinuität zu halten und die Leute bei uns zu halten, die wirklich uns weiterbringen. Und das ist die Herausforderung. Und dann kommt es ja, okay, der bleibt, der geht, oder alle bleiben. Und wie kann man das dann am besten anpassen, durch welchen Spieler und wie viel Geld können wir da reinwerfen, was bringt uns das und so weiter, weil wir planen ja, unsere finanzielle Planung ist ja ziemlich konservativ, mit Halbfinale Bundesliga, und dann rechnet man, okay, garantiert ja dieser Spieler sogar das Endspiel oder Finale, oder können wir mit denen in die Play-ins kommen? Also es ist ein bisschen komplexer als eine Excel-Tabelle. Es gibt natürlich Kandidaten. Jens macht sehr viel für uns. Ich rufe ihn dann morgens um 7 an, da pennt er noch, weil er abends bei NBA-Spiele schaut. Und dann sage ich, kannst du mal den und den Spieler analytisch vergleichen, in der Bundesliga und dann in der Euroleague. Weil die große Herausforderung für uns hier in Deutschland, also für Bayern München, der Euroleague spielt und Bundesliga spielt, eine Mannschaft zusammenzustellen, die in beiden Wettbewerben wettbewerbsfähig sind, weil die Ligen sind so unterschiedlich. Die eine Liga, die deutsche Liga, ist eine schnelle Liga mit eher kleineren Spielern, die, also wenn man sich Chemnitz anschaut, bis auf Richter, glaube ich, keiner, der irgendwie dort, es gibt keinen Tavares und es gibt keinen Lessor und so weiter. Und dann hast du auf der anderen Seite eine Euroleague, wo es nur um Kraft, um Körper geht. Ich sage immer, der Nick in der Bundesliga sieht und so weiter, aber wenn er in der Euroleague ist, ist er ein normaler Spieler. Ich kann mich erinnern, 2018 bin ich mit Daniele nach Houston geflogen, weil wir uns die Halle anschauen wollen, auch mit dem SAP-Garden. Und da steht ein Typ neben mir, wie so ein Berg. Ich sage, wer ist denn das? Das ist der Harden. James Harden, es ist unfassbar, wie der live aussieht. Im Fernsehen kommt das gar nicht so rüber. Und deswegen, was ich damit sagen will, diese Körper, also eher nicht, es geht nicht um Athletik, sondern um Physis. Es sind zwei verschiedene Welten. Ja. Und da eine Mannschaft ist Spanien viel einfacher, weil die Ligen so ziemlich, also die ACB, die spanische Liga und die Euroleague sind nah dran, was es die Spielweise angeht. Und das ist die Herausforderung.
Ich kann da mal eine Zahl mitgeben. Also die Angriffe in der Bundesliga sind bei roundabout 86 und in der Euroleague
86, ich muss erklären, was heißt
86 Angriffe.
Also pro Spiel.
Pro Spiel hoch und runter. Und in der Euroleague sind es 13 weniger. Ja. Also da geht es viel langsamer, aber physischer zur Sache. Jetzt wollen wir uns konzentrieren auf Thema SAP-Garden. Zweite Spielstätte neben dem BMW-Park. Wie viele Spiele? Wir haben schon 3.000 Karten verkauft. Wie viel?
Ja, wir haben auch hier, jetzt weiß ich nicht, wo der Lutz ist, wir haben auch hier, also BMW-Park haben wir auch einiges an Dauerkarten. Also es ist ja nicht so, dass wir nur, also erstmal muss ich klarstellen, wir beziehen den SAP-Garten. Unser Zuhause ist der BMW-Park, unser Wohnzimmer ist der BMW-Park und das wird auch lange so bleiben. Und da haben wir, also es steht nicht schlechter als letzte Saison im BMW-Park. Das weiß ich ganz genau. Genaue Zahl habe ich, will jetzt nicht was Falsches sagen. Aber wir werden die Euroleague-Spiele dort spielen. Wir werden die Bundesliga-Spiele dort hier spielen. Wir haben ja den Luxus, dass wir uns das anschauen können. Wie funktioniert das auch? Weil man darf einen Fehler nicht machen. Herr Hönes sagt mir immer, ja, als wir damals in der Allianz Arena gegangen sind, dann flog das alles, ja, aber die Fußballer haben damals nicht die Bundesliga im Olympiastadion gespielt, nur die Champions League in der Allianz Arena oder umgekehrt. Das müssen wir uns jetzt anschauen, in Ruhe. Ich habe ein sehr gutes Gefühl, dass es richtig gut wird, also beides. Der SAP-Garten wird auch sehr gut, aber wir müssen erstmal unsere Erfahrung sammeln.
Eine Frage von der Presse. Rechnest du mit einer Rekordsaison?
In was?
Was Zuschauer angeht, Zuschauerzuspruch?
Im vermeintlichen Gefühl des Sieges machst du die größten Fehler. Weiß ich nicht, kann ich sagen.
Bevor wir zu den Fragen der Zuschauer kommen, würde ich dich bitten, nur eine Nennung zu geben.
Eine Nennung?
Ja, ich gebe dir ein paar Highlights.
Aha, okay.
Welches dein größtes Highlight war der Saison?
Diese Saison? Der Saison. Okay.
Also, natürlich der Pokalsieg, die Gala mit dem Basketballlegenden, der Zuschauerrekord mit 28 ausverkauften Spielen, das Fernsehdebüt von Heiko Schafazik oder dein 10. Meistertitel gerade ausgerechnet in Berlin.
Also, Heiko Schafazik ist ein sehr intelligenter Typ. Und er weiß, obwohl man denkt, der spinnt, der weiß ganz genau, was er macht. Okay? Aber mit einer Sache hat er nicht gerechnet. Und diese war, als er auf einmal auftauchte als Experte, hat er einen Anzug angehabt. Da habe ich gesagt, was machst du denn? Wie oft hast du Heiko in deinem Leben im Anzug gesehen? Der ist zu der Meisterschaftsfeier bei Käfer im Anzug gekommen, wo er vier Stunden spät kam.
Den hat er am Vortag schon angezogen.
Den hat er Vorabend angehabt. Das war das erste Mal, wo ich ihn im Anzug gesehen habe.
Die Geschichte gibt es nachzuhören im Open Court Podcast.
Genau. So, und ich habe ihm gesagt, Heiko, pass mal auf. Also, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, du hast jetzt Standards gesetzt. Du darfst nicht mehr in irgendwas, du musst immer einen Anzug anhaben. Und er hat es durchgehalten. Das ist das erste Highlight.
Das war wahrscheinlich noch ein Anzug von uns damals.
Ja, aber das weiß ich nicht. Aber er hat die Anzüge gewechselt, immer mit einem Anstecktuch. Und er hat es durchgehalten und das ist ein Highlight dieser Saison.
Ich wusste, dass es nicht bei einem bleibt.
Aber ich kann ja nicht ein Highlight sagen. Ein Highlight für mich, wenn du ein Highlight willst, ist alles, was die Mitarbeiter geplant haben. Und manchmal habe ich das Gefühl gehabt, wir übernehmen uns. Aber wir haben es irgendwie immer geschafft. Und dass die Mitarbeiter, leider konnten nicht alle da sein in Berlin, weil wir wussten nicht, ob wir Spiel 5 haben. Also sind ein paar hier geblieben, um alles vorzubereiten. Wie sich die Mitarbeiter dort gefreut haben, wie die Stimmung war. Das war mein Highlight der Saison. Die Titel, weißt du, die Titel, das soll wirklich nicht arrogant klingen. Jetzt habe ich ein paar gewonnen in meinem Leben, aber wenn du einen Titel gewinnst, ein Titel ist immer ein Ergebnis eines Prozesses, der davor passiert. Und dieser Prozess bis zum, wenn er dir die Medaille gibt, mittlerweile muss ich ja die Medaillen geben, was ich überhaupt nicht verstehe. Also dann übergibt er mir eine Medaille. Okay, aber wenn du bis zu dem Moment, wo du einen Pokal bekommst oder einen Titel gewinnst, dieser Prozess ist das Interessante. Und dieser Prozess war mein Highlight.
Fragen aus dem Publikum.
Ja, genau, jetzt gehen wir in die Overtime quasi.
Gehen wir in die Overtime, so sieht's aus. Erste Frage. Was oder welche Regel würdest du beim Basketball gerne ändern? Zum Beispiel Instant-Replay-Situationen, wo die Schiedsrichter 4 Minuten schauen, wer den Ball berührt hat, Coaches-Challenges oder so Sachen wie Einwurf, wie sie in Spanien eingeführt wurde, dass es einen schnellen Einwurf gibt, ohne dass der Schiedsrichter den Ball berührt.
4-Punkte-Linie.
Was ist das olympische Zeichen für Basketball?
Layup.
Nein, das ist keine Ahnung.
Jumpball.
Sprungball. Ja. Sprungball ist das A und O des Basketballs. Und mit Sprungball fängt ein Spiel an. Okay? Das heißt, früher war der Sprungball immer das Synonym für Basketball. Außer in der NBA, wo es der leider verstorbene Jerry West ist. Und Sprungball ist etwas, was jedes Kind kennt. Sprungball ist ja so, und es gibt in der Bundesliga gibt es keinen Sprungball, sondern es gibt Possession Arrow.
Den Ballbesitz anzeigenden Pfeil.
Korrekt. In der Euroleague gibt es den Sprungball. Okay, und das ist die ehrlichste Regel aller Regeln. Der höher springen kann und der ein bisschen smarter ihn bekommt den Ball. All das, was du gesagt hast, Instant Replay und das und jenes, kannst diskutieren, wie du willst. Über den Sprungball darf man nicht diskutieren.
Das ist schön. Nehmen wir. Zwei Fragen zum SAP-Garden.
Also das sind jetzt alles Fragen der... Okay.
Ja. Wohl ausgesucht.
Von Andreas.
Ja. Wird es im SAP-Garden eine Business Circle Bar geben? Und?
Kurz und guck mal, wie der Lutz, guck mal, wie der Lutz schaut. Wollt ihr eine Business Circle Bar haben? Ja. Also gibt es eine. Es gibt eine Business Circle Bar. Gut. Die schauen jetzt alle, scheiße, wo ist, nee, es gibt eine Business Circle Bar, natürlich.
Und besteht im SAP-Garden die Möglichkeit auf ein Showmatch gegen ein NBA-Team?
Nein. Nein, stopp. Also diese Saison gibt es nicht. Und das kann, soll ich das erklären, warum es nicht geht?
Raus damit.
Es geht nicht, weil der Zeitpunkt, wo die NBA-Vereine ihre Vorbereitung anfangen, fängt bei uns die Saison an. Und deswegen ist es unglaublich schwer bei dem Spielplan, auch mit der Bundesliga und so weiter, das irgendwo reinzuschieben. Wir haben versucht, für die Eröffnung des SAP-Gardens ein Spiel zu organisieren. Es hat leider nicht funktioniert, weil es A, natürlich viel kostet, das ist klar. Aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Wir haben es zeitlich nicht geschafft. Es ist sehr, sehr schwer.
Sehen wir Sylvain Francisco nächste Saison im BMW-Park wieder?
Schwer zu sagen momentan.
Bleiben Nils Giffey und Elias Harris dem Team erhalten?
Ja.
Wann gibt es den, wann gibt's den ersten Euroleague-Titel?
In den nächsten 10 Jahren.
In den nächsten 10 Jahren. Wie sieht die organisatorische Situation hinter der Mannschaft aus? Wie hat sich die Zahl der MitarbeiterInnen entwickelt? Wie geht es in den kommenden Jahren weiter?
Hinter der Mannschaft?
Hinter der Mannschaft, also Büro, Office.
Ah, okay. Ja. Ich erzähle mal die Geschichte. Als ich angefangen habe, im Mai 2011, gab es Adrian, Andrea, Zöpfel damals, jetzt Andrea de Hack. Wer gab es noch? Nein, der kam später.
Bernd Rauch gab es
noch. Bernd Rauch gab es noch. Also wir waren, Stefan, Thomas Oehler, ich glaube, wir waren insgesamt 6 Mitarbeiter. Und jetzt sind wir, Pi mal Daumen, wenn man jetzt, also wenn du Sport dazu zählst, sind wir etwas über 100. Und Backoffice sind wir um die 70. Ohne Spieltagsbetreuung und so weiter. Und dieser Verein wäre nicht das, was er ist, wenn wir nicht diese Mitarbeiter hätten. Das heißt, du kannst natürlich alles in die Mannschaft investieren. Es gibt Vereine, die alles in die Mannschaft investieren und verschiedene Services wie Betreuung der Partneragenturen outsourcen. Video-Content macht auch eine Agentur und so weiter, aber wir haben uns früh entschieden, Betreuung von Sponsoren, Sponsorenakquise, aber wir haben uns für den harten Weg entschieden, nämlich alles intern, alles selbst in der Hand zu haben. Es kostet natürlich sehr viele Nerven für die Mitarbeiter, dass sie mich ertragen müssen, weil ich natürlich auch ein bisschen schwierig bin, aber die machen einen super Job. Wir haben hier Leute, die in führenden, also in Abteilungsleiter sind, die bei uns als Praktikanten angefangen haben. Und das Ziel ist immer, diese Leute weiter aufzubauen, damit die neue Leute aufbauen und es nicht eine One-Man-Show oder Two-Man-Show ist, sondern dass es wirklich auf viele, viele Schultern verteilt ist. Dazu brauchst du nicht nur Leute, sondern du brauchst Qualität und vor allem brauchst du Identifikation und Enthusiasmus und den haben wir.
Das ist doch ein schöner Abschluss. Wir bedanken uns.
Es waren nur 3 Fragen von den Leuten. Der hat alles gekürzt. Da hast du alles weggenommen. Yeah. Es gab nur drei.
Ja, es gab schon. Ja, ja. Wir haben ein paar zusammengefasst mit dem SAP.
Aber der macht Druck wegen der Zeit.
Der macht Druck, der hat Hunger.
Wie immer, der hat Hunger. Ja.
Also vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für deine Zeit, Marco.
Danke.
Gehst du jetzt in Urlaub oder gibt es Urlaub überhaupt in deinem Leben?
Ich finde schon die eine andere Gelegenheit, Urlaub zu machen. Schauen wir mal.
Okay, also vielen Dank natürlich fürs Zuhören. Vielen Dank an die Gäste hier im BMW-Park. Ich hoffe, das war kurzweilig und interessant.